Ja, ihr Lieben, zu Beginn der Predigt möchte ich euch Georgi vorstellen. Da ist er. Georgi ist 41 Jahre alt, kommt aus dem EU-Land Bulgarien und geht auf den Strich. Also jetzt nicht, falls einer falsch denkt, nicht auf den Sexarbeiterstrich, er geht auf den Arbeiterstrich. Den Tagelöhner und den dazugehörigen Arbeiterstrich gibt es mittlerweile wieder in ganz vielen Städten in Deutschland und in Europa. Georgi steht jeden Tag in Köln an der Ecke Venloer Straße, Ecke Hansemannstraße und wartet darauf, dass er Arbeit kriegt. Das läuft dann so ab, dass ein Kleinlaster, so ein Sprinter, langsam im Schritttempo dabei fährt, wie man sich das auch auf dem Sexstrich vorstellt. Fenster runter, Estrich verlegen, 3,50 Euro. Ja, und dann friss oder stirb, einsteigen oder vorbeifahren lassen. Friss oder stirb. Natürlich beides auf eigenes Risiko. Also nicht auf das des Menschen, der vorbeifährt, sondern auf Georgis Risiko. Keine Krankenversicherung, keine Unfallversicherung, keine Rentenversicherung. Und ob nachher bezahlt wird und ob das bezahlt wird, was angegeben wurde, wer weiß das schon. Alles in allem ein gutes Geschäft. Also nicht für Georgi wieder, aber für korrupte und skrupellose Arbeitgeber. Georgis Frau und seine 5 Kinder sind in Bulgarien geblieben. Für so 900 bis 1000 Euro im Monat würde Georgi sofort wieder zurück nach Bulgarien gehen. Aber davon kann er da nur träumen. Und hier kriegt er das Geld zusammen. Denn hier in Deutschland ist das Leben für ihn auch preiswert. Also zumindest so, wenn man so lebt, wie moderne Tagelöhner leben. Hier ein Kollege von Georgi, ein Tagelöhner aus Offenbach. Das ist billig. So einen Arbeiterstrich finden wir jetzt nicht nur in Köln und in Offenbach, sondern auch in Galiläa zur Zeit Jesu. Und doch nimmt Jesus uns heute Morgen mit dem für den heutigen Sonntag vorgeschlagenen Predigttext mit hin. Er erzählt in 3 Akten das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Die gerechte Welt Gottes ist mit der Wirklichkeit der folgenden Geschichte von einem Menschen, einem Großgrundbesitzer, zu vergleichen, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Ganz kurzer Einschub an der Stelle. Wir kennen so diese Übersetzung Martin Luthers. Das Himmelreich ist gleich. So kann man auch übersetzen, das ist richtig. Aber man kann es eben auch anders übersetzen. Und Martin Luthers Übersetzung wird diesem Gleichnis eigentlich nicht gerecht. Wir werden das später sehen. Deswegen diese Variante. Die gerechte Welt Gottes ist mit der Wirklichkeit der folgenden Geschichte von einem Menschen, einem Großgrundbesitzer zu vergleichen, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von 1 Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. »Geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten«, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen 3 Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr den ganzen Tag hier so untätig herum? Fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten. Erster Akt, das Anwerben der Tagelöhner. Ein Großgrundbesitzer, viele Tagelöhner, 1 Denar. Das sind die Zutaten zu diesem Gleichnis. Wer ist dieser Großgrundbesitzer? Großgrundbesitzer zur damaligen Zeit gehörten zu den Top-Reichen. Und so wird dieser Mann auch hier in diesem Gleichnis charakterisiert. Er besitzt einen Weinberg. Hier wird nicht billiges Getreide, sondern das Luxusgut Trauben produziert. Er hat eine so große Produktion, dass er mehrmals am Tag Tagelöhner nachordern muss. Und, wie wir später sehen werden, er beschäftigt auch Verwaltungsangestellte. Jesus zeichnet also hier das Bild eines Geschäftsmanns, das jeder der damaligen Zuhörer sofort erkannte und einordnen konnte. Ein solcher Mann beschäftigt ein paar Verwalter, oft gebildete Sklaven, die über die Haus- und Arbeitersklaven verfügen. Da man aber gerade in der Landwirtschaft natürlich immer Saisonkräfte braucht, werden zusätzlich Tagelöhner beschäftigt. Es ist ganz interessant zu sehen, was schon damals Geschichtsschreiber und Ökonomen den Großgrundbesitzern so empfohlen haben. Varro, der von 116 bis 27 vor Christus lebte, empfahl: Lass besonders schwere und gefährliche Arbeiten die Tagelöhner machen. Deine Sklaven gehören ja zu deinem Vermögen. Sie musst du pfleglich behandeln. Ein Kranker, ein Verunglückter oder ein toter Tagelöhner, das ist kein wirtschaftlicher Verlust für dich. Cato, der 134 bis 49 vor Christus lebte, empfahl: Beschäftige deine Tagelöhner nie an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Es ist wichtig, dass sie von dir abhängig bleiben. Und Calumella, der 1 bis 70 nach Christus lebte, hatte noch den Tipp: Baue verschiedene Traubenarten mit verschiedenen Reifungs- und Erntephasen auf unterschiedlichen Weinbergen an. So hältst du nämlich deinen Bedarf an Tagelöhnern gering. Du kannst nach und nach die Weinberge abernten und hast weiterhin viele Tagelöhner zur Auswahl, die wenig kosten. Solch ein Großgrundbesitzer haben also die Zuhörer Jesu vor Augen, wenn er ihnen dieses Gleichnis erzählt. Und der geht nun auf den Marktplatz, den damaligen Arbeiterstrich, um Tagelöhner anzuwerben. Wer sind solche Tagelöhner? Nun, Tagelöhner standen damals auf der vorletzten gesellschaftlichen Stufe. Danach kamen nur noch, wer wohl? Nein, nicht die Sklaven, weil die waren ja Investitionsgut, die waren Besitz. Nein, danach kamen nur noch die Bettler. Aber auch wenn man schon auf dieser vorletzten Stufe stand, ja, dann gab es eigentlich keine Hoffnung mehr fürs Leben. Man schätzt die durchschnittliche Lebenserwartung eines Tagelöhners zur Zeit Jesu auf 5 bis 7 Jahre ein. Und das waren in der Regel junge, kräftige Männer. Denn das Problem war, dass die armen Bauern maximal noch einen ihrer Söhne auf dem Hof beschäftigen konnten und alle anderen mussten sehen, wo sie blieben. So ein Tagelöhner hatte also nur noch seine Arbeitskraft und seine Gesundheit, solange sie ihm geblieben war, zur Verfügung. Und er war völlig abhängig von den Arbeitgebern. Wir sehen das auch in diesem Gleichnis. Dem ersten wurde ja noch ein Denar angeboten. Hätten sie verhandeln können? Wohl nicht. Werden sie ihn später bekommen? Wer weiß das schon. Den späteren wird nur noch gesagt, was recht ist. Und den letzten wird einfach nur noch gesagt, geht auch ihr in meinen Weinberg. Da fällt das Wort Lohn überhaupt nicht mehr. Nur, wer völlig verzweifelt ist, lässt sich auf solche Geschäfte ein. Ein Denar wird also den ersten angeboten. Was können wir uns darunter vorstellen? Was ist ein Denar? In vielen Kommentaren wird ein Denar ja so als eine Art bedarfsorientierter Mindestlohn angesehen. Mit einem Denar am Tag konnte man überleben, zumindest allein überleben. Da durfte jetzt kein anderer mehr was von haben wollen. Wobei diese Tagelöhner ohnehin nicht mehr in der gesellschaftlichen Situation war, mit Familie oder Kindern leben zu können. Also könnte reichen. Wenn man aber bedenkt, dass die Tagelöhner Saisonarbeiter waren, dass es ein Überangebot gab sowohl wegen der fortschreitenden Verarmung der Landbevölkerung als auch wegen des Taktierens der Arbeitgeber, dann wird ganz schnell klar, ein Denar am Tag, das ist zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Zumindest zu viel, um schnell zu sterben. Also, was Jesus hier erzählt, eine ganz alltägliche Geschichte, die alle Zuhörer sofort so einordnen konnten. Wie wird sie jetzt wohl weitergehen? Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen ihren Lohn aus. Fange bei den Letzten an und höre bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Da begehrten sie gegen den Großgrundbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet. Und du gibst ihnen genauso viel wie uns? Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Zweiter Akt. Provokation und Demütigung der Tagelöhner. Was hier passiert, ist ja eine große Überraschung. Eigentlich hätte man vermutet, der Verwalter kommt jetzt mit Bleistift und Papier und fängt an zu rechnen. Die, die nur eine Stunde gearbeitet haben, 1/12. Die, die 3 Stunden da waren, 3/12. Und die, die den ganzen Tag waren, voller Lohn. Aber nein, alle bekommen einen Denar. Den einen Denar, der zum Leben zu wenig und zum Schnellsterben zu viel ist. Was passiert hier? Was ist das für eine Geschichte? Warum handelt der Weinbergbesitzer so irrational? Ist er so überaus gütig, wie er gleich von sich behaupten wird? Oder ist es einfach Willkür aus Faulheit? Oder ist es eine gezielte Provokation und Demütigung der Tagelöhner? Die Reaktion der Tagelöhner zeigt uns Letzteres. Sie begehrten gegen den Großgrundbesitzer auf. Es bahnt sich also eine Mini-Revolte an. Wieso das? Nun, es gibt in jeder gesellschaftlichen Schicht, in die wir schauen, so eine Art Ehrenkodex. Und das gilt auch auf der Straße, das gilt auch bei Obdachlosen, das gilt auch bei Tagelöhnern. Und wenn du nur noch deinen Körper und deine Überlebensinstinkte in die Waagschale des Lebens werfen kannst, dann ist so ein Verhalten eine Provokation. Denn es geht nicht an, dass du deine Gesundheit und dein Leben, was dieser Großgrundbesitzer ja aufs Spiel setzt, anbietest und schließlich und endlich kriegen die, die nur ein Stündchen arbeiten, genauso viel wie du. Wenn du das akzeptierst, dann kannst du dir auch gleich den Strick nehmen. Aber natürlich lässt die Gegenreaktion des Großgrundbesitzers nicht auf sich warten. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal den Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht auch machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Dritter Akt: Beschuldigung des Opfers. Die Reaktion dieses Großgrundbesitzers sollte uns nicht wundern, aber wir sollten sie durchschauen und entlarven. Denn sie begegnet uns auch heute immer wieder. Die Beschuldigung des Opfers. Wer ist denn schuld an der Vergewaltigung? Herr Weinstein? Nein, die Frauen. Scheinheilig und durchtrieben tut der Großgrundbesitzer so, als sei er der Gute, der in seiner Güte jetzt auch noch von dem Rädelsführer der Tageslöhner Unrecht getan wird. Mein Freund! Aber der Weinbergbesitzer nutzt hier nicht das freundliche Wort viele, was eigentlich angebracht wäre, sondern das zynisch zu verstehende Hetaire. Hatten wir uns nicht geeinigt? Ein Denar? Naja, wenn Friss oder Stirb eine Einigung ist. Nimm dein Geld und geh. Dieser Tagelöhner muss sich in dieser Gegend nicht mehr blicken lassen. Bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Nein, der Weinbergbesitzer ist nicht gütig. Er ist eiskalt und berechnend. Er lebt seinen Reichtum auf dem Rücken und den Leichen der Tagelöhner. Und was er hier tut, dient nur dem wohlkalkulierten Ziel, die Unterdrückten zu provozieren, zu demütigen und ein Exempel zu statuieren. Er will alles unter Kontrolle haben. Und da sind solche Maßnahmen zwischendurch mal ganz angebracht. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Das ist jetzt spannend. Denn das ist der springende Punkt des Gleichnisses. Und ich befürchte, wir sind so spontan dazu geneigt zu sagen, ja klar kann jeder mit dem, was er hat, tun, was er will. Hier nun fordert Jesus seine Zuhörer und uns auf, weiterzudenken und darüber zu diskutieren. Wie hatte Jesus angefangen? Die gerechte Welt Gottes ist mit der Wirklichkeit dieser Geschichte von einem Menschen, einem Großgrundbesitzer zu vergleichen. Also, vergleicht. Vergleichen wir mal. Wie soll es in Gottes Reich zugehen? So wie in dieser Geschichte vom Arbeiterstrich? Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Das römische Recht sagt, ja, darfst du. Unser deutsches Recht heute sagt, ja, darfst du, Komma, aber es gibt auch sowas wie Eigentum verpflichtet. Aber wie sieht es mit Gottes Recht aus? Wie sieht es mit dem jüdischen Recht aus? Mit dem Recht, das Gott seinem Volk gegeben hat und was wir eben in der Lesung noch gehört haben? Schuldenerlass, Landrückgabe nach 70 Jahren, Befreiung aus der Versklavung nach 70 Jahren. Warum macht Gott das? Warum schlägt er so etwas vor? Weil er eine ganz andere Auffassung von Reichtum und von Besitz hat. Im Psalm 24 heißt es, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Uns ist alles von Gott nur geliehen. Und deshalb dürfen wir mit dem, was wir haben, eben nicht einfach nur das tun, was wir wollen. Sondern wir sollen mit dem, was Gott uns anvertraut, das tun, was dem Leben dient. Auch dem gemeinschaftlichen Leben von Arm und Reich. Auch was dem Leben der Benachteiligten dient. Das ist Gottes Verständnis von Eigentum und das ist Gottes Verständnis von Ökonomie. Ist Gott gerecht? Das war der Titel, mit dem diese Predigt angekündigt wurde. Das ist die völlig falsche Frage an dieses Gleichnis. Denn der Weinbergbesitzer, das ist kein Bild für Gott, wie auch bei dem, was wir über ihn jetzt wissen. Und natürlich, Gott ist sowieso nicht gerecht. Was sollten wir auch mit einem gerechten Gott anfangen? Gott ist liebend, Gott guckt uns an. Gott ist barmherzig, er ist vergebend, er ist fürsorglich. Die Frage an dieses Gleichnis muss nicht heißen, ist Gott gerecht? Die Frage dieses Gleichnisses ist, sind wir gerecht? Gehen wir recht mit dem um, was uns Gott anvertraut? Da ist nochmal Georgi. Übrigens, über ihn wurde 2016 im Kölner Express berichtet. Und klar, Georgi begibt sich jeden Tag in die Illegalität. Wer Schwarzarbeit wissentlich annimmt, ist ein Illegaler. Aber wem ist denn dafür mehr die Schuld zu geben? Ihm, der seine Familie nicht durchkriegt? Oder uns, die wir auf Teufel komm raus aus ökonomischen und strategischen Gründen die EU erweitern? Uns, denen es egal ist, auf welchem Rücken und welchen Leichen wir unseren Reichtum generieren? Und uns, die wir Georgi für uns arbeiten lassen. Also gut, keiner von uns fährt jetzt mit einem Sprinter über den Straßenstrich. Aber Auch für uns arbeiten Sklaven und Tagelöhner weltweit. In der Bekleidungsindustrie, im Kakaoanbau, beim Anbau seltener Erden für unsere Handys und unsere Unterhaltungselektronik und. Das sollte uns doch die Frage beantworten, ob wir mit dem, was uns gehört, tun dürfen, was wir wollen. Nein, dürfen wir nicht. Weder im Kleinen noch im Großen. Wir müssen unseren Lebensstil ändern. Wir müssen unsere Ökonomie im Kleinen wie im Großen ändern. Und das geht auch. Das haben uns doch die Kids von Fridays for Future gezeigt, was für eine Macht auch wir kleine Menschen haben können. Auf einmal beginnen Politiker umzudenken, beginnen neue Prioritäten zu setzen. Musste vor ziemlich genau einem Jahr die belgische Umweltministerin zurücktreten, weil sie Fridays for Futures Kinder lächerlich machen wollte. Auch wir kleine Menschen können am großen Rad drehen. Auf der 24. Generalversammlung des Reformierten Weltbundes in Accra in Ghana wurde schon 2004, vor 16 Jahren, ein Bekenntnis des Glaubens im Angesicht von wirtschaftlicher Ungerechtigkeit und ökologischer Zerstörung beschlossen. Darin heißt es, und das zum Schluss dieser Predigt: Wir glauben, dass jede Wirtschaftsform zur Gestaltung des Lebenshaushaltes, wie er uns durch Gottes Bund zur Erhaltung des Lebens geschenkt wurde, sich vor Gott zu verantworten hat. Wir glauben, dass die Wirtschaft dazu da ist, um der Würde und dem Wohl der Menschen in Gemeinschaft im Rahmen der Nachhaltigkeit der Schöpfung zu dienen. Wir glauben, dass wir Menschen berufen sind, uns für Gott und gegen den Mammon zu entscheiden. Und dass das Bekenntnis unseres Glaubens ein Akt des Gehorsams ist. Darum sagen wir Nein zur unkontrollierten Anhäufung von Reichtum und zum grenzenlosen Wachstum, die jetzt schon das Leben von Millionen Menschen gefordert und viel von Gottes Schöpfung zerstört haben. Darum sagen wir Nein zur Kultur des unbändigen Konsumverhaltens, der konkurrierenden Gewinnsucht und zur Selbstsucht des neoliberalen globalen Marktsystems oder jedes anderen Systems, das von sich behauptet, es gäbe keine Alternative. Lasst uns mutig sein und die gerechte Welt Gottes voranbringen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.